Ey Friedi, ich merke immer wieder, wenn ich schlecht schlafe, dann ist der nächste Tag bei mir komplett im Eimer. Ich bin dann unkonzentriert, schlecht gelaunt. Kennst du das?
Oh ja, absolut. Schlaf ist echt der meist unterschätzte Lifehack. Bei mir jetzt vor allem mit Kind, da kommt der Schlaf eh viel zu kurz und ist mir wirklich heilig geworden. Und genau deswegen, liebe Leute, habe ich mir jetzt was gegönnt. Und zwar habe ich mir die Emma Elite Airgrid Matratze geholt. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr, kein Schwitzen mehr in der Nacht und naja, ich bin einfach morgens richtig erholt und hatte einen sehr guten, erholsamen Schlaf.
Jetzt, wo du es gerade sagst, Fredi, ich habe auch schon gehört, dass die sich ganz schnell an den Körper so richtig anpasst, oder?
Ja, das ist ja das Krasse. Dank dieser Gelschicht reagiert die Matratze sofort auf jede Bewegung. Also ganz egal, ob du dich nachts drehst oder auf der Seite liegst, du wirst nicht gestört. Und der Bezug ist abnehmbar und waschbar, was einfach mega praktisch ist.
Ja, okay, das klingt wirklich nach Next-Level-Matratze von morgen schon fast. Und passt natürlich jetzt auch perfekt, dass wir darüber sprechen, weil Emma gerade Geburtstag feiert.
Genau. Emma wird 10 Jahre alt und feiert mit einem richtig fetten Geburtstagssale. Bis zu 50% Rabatt. Und mit unserem Code SECRETS, alles groß geschrieben, bekommt ihr nochmal 5% obendrauf.
Und Emma hat nicht nur Matratzen. Ich liebäugle gerade auch mit so einer Gewichtsdecke, die die anbieten. Die wollte ich schon immer mal haben, weil ich gelesen habe mal, dass die zum Runterkommen und Entspannen richtig gut ist. Und ich bin ja so oft echt im Stress. Deswegen brauche ich da mal so ein bisschen Ruhe irgendwie. Und dadurch, dass sie mir so oft schon empfohlen wurde, da glaube ich, schlage ich jetzt wirklich endlich mal zu.
Oh ja, oder bei den Kissen, da kannst du ja sogar die Höhe und die Härte anpassen. Also beim Thema Schlaf, ihr merkt es, ist man bei Emma wirklich komplett richtig aufgehoben.
Also, wenn ihr auch Bock auf guten Schlaf habt, dann checkt doch einfach mal unseren Link in den Shownotes, vergesst den Code Secrets nicht und schlaft endlich so, wie ihr es verdient habt.
Herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit einer Update-Folge zum aktuellen Gerichtsprozess gegen Marius Borg-Høiby, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen. Und wir wollen auch gar nicht lange schnacken, sondern wirklich direkt reinstarten mit diesem wirklich, wirklich unglaublichen Fall, der mich immer wieder wütend macht. Ich bin Friederike Goldkamp.
Und ich bin Nina Lenzen. Und Fredi, ich fühle mit dir. Ich bin auch, ich gucke den an und ich werde sauer.
Ja,
es
wirklich.
Ist, ja, es ist... Es ist unglaublich. Also wir haben da echt schon ein paar Folgen ja jetzt zu gemacht und ich glaube, bevor wir da mit der Anklageerhebung starten, wollen wir da nochmal einen kleinen Wrap-up machen, was genau war. Es gab die ersten Vorwürfe, die kamen im August 2024 um den Dreh, also ungefähr ein Jahr her. Da ging es um Körperverletzung und Sachbeschädigung unter Alkohol- und Kokaineinfluss. Ist er gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden und hat Dinge in ihrer Wohnung zerstört. Da gab es dann auch Fotos und sowas alles. Ich glaube, wir erinnern uns. Und dann gab es eine schriftliche Stellungnahme seinerseits. Da hat er dann von psychischen Problemen berichtet und davon, dass er seit längerem eben mit Drogenmissbrauch zu kämpfen habe und ja, wollte damit so ein bisschen sein Verhalten erklären. Dann gab es Ermittlungen und im Laufe dieser Ermittlungen hat die Polizei dann eben die Anschuldigungen gegen ihn ausgeweitet. Er wurde mehrmals festgenommen und verhört. Im November 2024 saß er dann sogar eine ganze Woche in Untersuchungshaft. Da gab es dann auch neue Vorwürfe zu mutmaßlichen Sexualdelikten. Und so lange hat natürlich jetzt sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft ermittelt und hat jetzt am 18.8. vor ein paar Tagen also Anklage erhoben. Es gab auch da neue Entwicklungen natürlich und als man die Anklageschrift gelesen hat, also ich habe mich dermaßen erschrocken, weil er dann ganz offiziell wegen 32 Straftaten angeklagt wurde. Darunter vierfache Vergewaltigung mit und ohne Geschlechtsverkehr an unterschiedlichen Frauen, schwere Sexualdelikte bzw. sexuell anstößiges Verhalten, Gewalt gegenüber seiner damaligen Freundin, tätliche Angriffe, Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung, Drohungen und Verkehrsverstöße. Und das sind nur ein paar, um jetzt so die größten zu nennen, sag ich mal. Zudem soll er ohne ihr Wissen und ohne ihre Einwilligung die Genitalien von Frauen gefilmt haben. Ja, und wie ich ja schon gesagt habe, das war wirklich eine sehr langwierige polizeiliche Untersuchung, die da vorangegangen ist. Und die Staatsanwaltschaft in Oslo hat dann eben gesagt, okay, die Beweise sind ausreichend, dass wir eine Verurteilung durch ein Gericht für möglich halten. Der zuständige Staatsanwalt hat dann auch gesagt, ich zitiere, dieser Fall ist sehr schwerwiegend. Und daran merkst du, dass die natürlich jetzt nicht das alles überstürzt haben, sondern sich Zeit gelassen haben und alles genau geprüft haben. Marius bestreitet die Vergewaltigungsvorwürfe, das hat er auch damals schon, räumt aber einige Anklagepunkte ein, darunter zum Beispiel die Gewalt gegen seine frühere Partnerin. Sollte er schuldig gesprochen werden, dann droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren, das ist natürlich ein Brett. Und nun hat er sich vertreten durch seine beiden Verteidiger dann auch erstmals so wirklich zu Wort gemeldet. Die Stellungnahme erfolgte gegenüber einem norwegischen Fernsehsender. Und die sagen eben auch, okay, auch Marius ist bewusst, dass das eine sehr schwerwiegende Anklage ist. Also das sieht er selber auch. Und er wird versuchen zu kooperieren und seine Aussage machen, um den Fall bestmöglich aufzuklären. Das haben die gesagt, das hat sein Anwalt gesagt. Und auch seine Verteidigerin, also die zweite Person, die eben für ihn kämpft, sag ich mal, hat sich dann auch nochmal zu Marius Haltung geäußert. Er erkenne die Schuld im Falle der Gewalt eben an und sagt, ansonsten bestreitet er jedoch mehr oder weniger seine Schuld in allen anderen Punkten. Das ist natürlich, wenn man überlegt, das sind 32 Anklagepunkte. Er sagt halt eben diese Gewalt gegen seine Ex-Freundin, das ist okay, der Rest würde nicht stimmen, das ist, ja, bleibt jetzt abzuwarten. Der Prozess soll voraussichtlich Mitte Januar beginnen und etwa 6 Wochen dauern, sagen Experten. Er befindet sich aktuell auf freiem Fuß, da halt eben keine Flucht- oder Wiederholungsgefahr besteht. Also zumindest sagt das die Justiz, nachdem er ja auch, habe ich ja eben schon gesagt, auch einmal schon in U-Haft war. Die Staatsanwaltschaft hat sich auch dazu geäußert und sagt halt eben, die Voraussetzungen für die Verhaftung und Festnahme liegen halt gerade einfach nicht vor. Es wäre also nicht verhältnismäßig mehr oder weniger ihn zu verhaften, solange keine neuen Umstände auftreten, die dies erforderlich machen. Üblicherweise wird eine Person erst nach einer Verurteilung inhaftiert. Also das sagt die Staatsanwältin dazu und man sagt halt eben, okay, man wartet jetzt einfach ab. Bis jetzt, ich meine, die Aufmerksamkeit auf ihm als Person ist so groß, dass eben eine Fluchtgefahr eigentlich kaum besteht. Und ich habe mich dann gefragt, wie das ist, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, Friedi, in deinem Teil, wie das für die Familie und so ist, aber auch was für Marius das bedeutet, sollte er jetzt wirklich verurteilt werden. Und er ist ja nun mal Teil der royalen Familie. Er hat keinen Prinzentitel, ne? Dadurch, dass er natürlich auch der uneheliche Sohn von Mette Marit ist und sozusagen jetzt nicht offiziell in dieser Rangfolge ist. Aber er gehört halt eben dazu, ne? Und das ist natürlich für die Familie absoluter Obergau, kann man ja gar nicht anders sagen. Es gibt auch schon irgendwie Stimmen im Volk, die sagen, ey, ganz ehrlich, da muss ich jetzt echt auch innerhalb der Familie was tun. Also kann Mette Marit, die ist ja die zukünftige Königin eigentlich. Also das ist alles, da sind schon Leute, die sich wünschen, dass sie das eben nicht annehmen und sowas alles. Aber gut, geht halt auch nicht so einfach. Man muss natürlich jetzt hier auch aufpassen, dadurch, dass er eben Teil dieser Königsfamilie ist, nicht milder oder aber auch nicht strenger behandelt wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt auch der Hauptknackpunkt für sowohl Verteidigung als auch Richter, Staatsanwaltschaft, ne, dass man da irgendwie schaut, auch mit diesem großen Medieninteresse, dass das eben gar keinen Einfluss auf all das hat. Und ich glaube, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass es so einen medienwirksamen Prozess gibt. Wie oft reden wir über solche Fälle? Aber ich glaube, gerade in dem Moment hier geht es halt auch echt um, also allerletzte Taten. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll. Und dementsprechend ist das natürlich, ja, schon heftig. Aber ich bin sehr gespannt, was Friedi jetzt auch sagt, wie die Familie vor allem jetzt auch auf diese Anklageerhebung reagiert hat.
Also das norwegische Königshaus hat sich natürlich zu Wort gemeldet auch, ne? In einer offiziellen Erklärung heißt es ganz klar, dass das Königshaus sich nicht in das laufende Verfahren einmischen werde. Wortwörtlich stand in dieser Erklärung, es ist Sache der Gerichte, sich mit diesem Fall zu befassen und zu einer Entscheidung zu kommen. Wir haben dazu nichts weiter zu ergänzen. Und noch etwas wurde betont, etwas, das für viele Norwegen wichtig war, zu hören. Er ist als Sohn der Kronprinzessin Teil der Familie, hat aber kein royales Amt. Also sie machen da ja einen ganz klaren Cut. Also man kann schon sagen, das klingt für mich sehr nach Distanz, nach einem klaren Signal. Ne, das hier ist nicht Sache der Monarchie, sondern die Sache der Justiz. Und Prinz Haakon selbst ist ebenfalls vor die Presse getreten und er wirkte dabei extrem angespannt und ja fast schon ein bisschen schwer atmend, was man auch verstehen kann. Und er sagte, ich zitiere, nun steht fest, wie die Anklage lautet. Jetzt wird der Fall vor Gericht weiter verfolgt, das über den endgültigen Ausgang entscheiden wird. Wir werden weiterhin die Aufgaben, die wir haben, bestmöglichst erfüllen. Darauf konzentrieren wir uns. Für alle, die in diese Angelegenheit involviert sind, ist das sicher sehr schwierig und sehr belastend. Und da spricht er auch ganz bestimmt von seiner Frau Mette Marit, über die wir aber auch gleich nochmal reden werden. Aber mehr hat er dazu auch jetzt nicht gesagt. Und ja, man kann schon sagen, während das Königshaus also versucht, Haltung zu bewahren, sprach ein mutmaßliches Opfer, und zwar Nora Hoogland. Und sie sprach sehr viel direkter über ihre Erlebnisse. In Interviews und auf Social Media machte sie öffentlich, was sie durchlebt hatte. Und ihre Worte, ja, lassen halt auch kaum jemanden kalt. Also sie sagt, ich habe über einen langen Zeitraum psychische und physische Gewalt erlebt. Es war ein Albtraum. Die Angst und die Verletzung begleiten mich bis heute. Und sie fügt hinzu in einem Interview mit einer norwegischen Zeitung, ich wollte zuerst niemanden glauben machen, was passiert ist, aber das Schweigen zu brechen ist notwendig für mich und für andere Frauen. Also man spürt in jedem Satz, wie tief diese Erfahrungen sitzen und auch ihr Schmerz. Nora hat immer wieder betont, wie sehr sie auch nach der Trennung mit den Folgen kämpft. Die Aufarbeitung, sagt sie, sei bis heute eine enorme Belastung. Das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Und wie du auch schon gesagt hast, Nina, ne, es wird irgendwie ganz klar, dieser Prozess ist nicht nur eine riesige Herausforderung für das norwegische Königshaus. Er ist halt vor allem auch eine, ja, Herausforderung für die Opfer wie Nora, die halt selbst ein Trauma erlebt haben und dass dieses traumatische Kapitel jetzt vor Augen der Öffentlichkeit verhandelt wird. Ne, da reden wir ja auch ganz oft drüber, dass es ja wahnsinnig belastend ist für die Opfer, das alles nochmal durchzugehen und dann vor allem unter Augen der Öffentlichkeit durchzugehen. Und man kann wirklich sagen, dass ja in Norwegen jeder da drauf schaut. Das ist das Thema in Norwegen und das, ja, das ist zerrüttet ja gerade das ganze Thema, stehen wir noch zur Monarchie oder eben nicht. Und dieses Verfahren ist in Norwegen wahnsinnig emotional aufwühlend, schmerzhaft und für viele extrem sensibel. Und zuletzt kam in den Medien noch ein weiterer, finde ich, besonders heikler Aspekt auf. Wir haben auch in den Folgen, die wir schon aufgenommen haben, auch schon über Marius Mutter, Kronprinzessin Mette Marit gesprochen. Ich finde das aber so spannend und so heikel irgendwie auch, dass ich da unbedingt jetzt in dieser Folge nochmal mit euch darüber sprechen will. Und zwar soll sie versucht haben, munkelt man, Beweise verschwinden zu lassen und sogar den Verlauf der Ermittlung zu beeinflussen. Also bislang gibt es dafür keinerlei öffentlich bestätigte Hinweise, das ist ganz wichtig. Und das Königshaus weist diese Gerüchte auch wirklich entschieden zurück. Und es ist auch so, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir werden sie nicht vernehmen. Trotzdem ist es aber ein sehr spannender Aspekt, weil es gibt halt Spekulationen in mehreren Punkten. Zum einen war da wohl das Handy von Marius und als die Polizei es sicherstellte, war es beschädigt, die SIM-Karte fehlte. Marius selbst beteuerte, er habe sie nicht entfernt. Das eröffnet natürlich die Tür für ein Szenario, das viele für möglich halten, dass jemand anderes eingegriffen haben könnte. Hinzu kommt der Bericht, dass Mette Marit kurz vor der Festnahme ihres Sohnes in seiner Wohnung gewesen sei, um dort aufzuräumen. Ja, gut, ein scheinbar banaler Vorgang, aber wenn man mal die Puzzleteilchen zusammensetzt, was die Medien natürlich auch gerne tun, dann wird das schon irgendwie ziemlich heikel, weil dann sieht es auf einmal aus wie eine potenzielle Vertuschung. Wusste sie, dass er festgenommen wird? Ist sie deswegen nochmal schnell in seine Wohnung gegangen und hat dort aufgeräumt? Warum räumt eine Kronprinzessin grundsätzlich die Wohnung ihres Sohnes auf? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dafür Bedienstete und Putzfrauen haben. Also warum macht sie es auf einmal selber, ne? Also war dieses Aufräumen ein harmloser Versuch, irgendwie Ordnung zu schaffen oder wirklich ein gezieltes Entfernen von Spuren? Weiß man nicht, aber darüber wird spekuliert. Und noch brisanter wird es, ja, wenn man darüber nachdenkt, es wurde bekannt, dass die Kronprinzessin im Vorfeld über die anstehende Festnahme, dass sie über diese Festnahme informiert gewesen sein soll. Manche Journalisten und natürlich auch royale Experten stellen sich dann die Fragen, hat sie ihren Sohn gewarnt? Hat sie ihm dadurch die Möglichkeit verschafft, irgendwie Daten zu löschen oder Beweismittel verschwinden zu lassen? Ne? Also was hat sie mit diesem Informationsvorsprung, dass ihr Sohn festgenommen wird, gemacht? Also die Polizei hat tatsächlich festgestellt, dass mehrfach versucht wurde, Daten von Marius Geräten über die Cloud aus der Ferne zu löschen. Scheinbar hat sich jemand daran gemacht und hat versucht, irgendwas zu löschen, man weiß nicht was. Aber wie man ja jetzt weiß, hatte der sehr, sehr viele sehr pikante Videos und Fotos, die ja jetzt auch an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und da gab es bestimmt ein Interesse, dass man diese Fotos löscht und dass die halt nicht gesehen werden von der Polizei oder von wem auch immer. Offiziell heißt es natürlich, dass diese Versuche, diese Fotos zu löschen, von Marius selber waren. Aber mit diesem ganzen Thema mit Mette Marit, was ich euch gerade erzählt habe, fragt man sich natürlich schon, hat er das wirklich alleine getan oder hatte er Hilfe, ne? Also all diese Hinweise, die verschwundene SIM-Karte, die aufgeräumte Wohnung, die Fernlöschung von Daten und die angebliche Warnung vor der Festnahme, verdichtet sich in den Medien schon zu einem ziemlich düsteren Bild und zu diesem Bild, dass der Verdacht da ist, dass Kronprinzessin Mette Marit ihrem Sohn helfen wollte, die Ermittlung zu erschweren. Und jetzt muss ich es nochmal betonen und das ist ganz, ganz deutlich. Beweise gibt es dafür nicht, ne? Das sind Gerüchte und es ist ein Zusammensammeln, Zusammenpuzzeln der Medien, sage ich jetzt mal. Ich finde aber, es ergibt ein ganz interessantes Bild und ich kann mir halt schon vorstellen, dass eine Mutter versucht, ihrem Sohn zu helfen.
Die soll ja auch von Ex-Freundinnen, das berichten auch norwegische Medien, von zwei der Ex-Freundinnen irgendwie vorher, also bevor das überhaupt alles ins Rollen kam, Nachrichten bekommen haben irgendwie und auch von den Familien dieser Mädchen oder dieser Frauen, dass die eben Gewaltspuren am Körper haben, dass die Verletzungen hatten und so. Also die haben mehrfach versucht, wohl zu Mette Marit Kontakt aufzunehmen und eben über den Sohn und dessen Verhalten irgendwie zu sprechen. Und sie hat das mehr oder weniger, ja, so versucht halt eben alles hinter der Öffentlichkeit natürlich, verständlicherweise auch irgendwo aus ihrer Sichtweise eben, ja, zu klären, ne? Und ich glaube tatsächlich auch, wie du gerade auch schon sagst, Friedi, klar, also, dass man versucht, irgendwie seinem Kind zu helfen, würde wahrscheinlich jede Mutter tun und dass sie mit Sicherheit von Dingen wusste und nicht gänzlich überrascht ist, dass ihr Sohn da irgendwie so eine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, baut, ne?
Ja. Ja, vielleicht war ihr das Ausmaß der, wie du jetzt schon sagtest, in Anführungsstrichen Scheiße nicht bewusst. Mhm. Ja, aber ich glaube auch, dass sie da was wusste oder ein Gefühl dafür hatte und sie auch wusste, dass ihr Sohn in Schwierigkeiten steckt. Und das Problem natürlich ist ja auch, steht dieser Verdacht jetzt auch gegen Mette Marit auf einmal im Raum, lässt er sich ja nicht so einfach aus der Welt schaffen. Und allein diese Spekulation genügen, um das Bild der perfekten Königsfamilie ins Wanken zu bringen. Also was du ja auch vorhin meintest, dass ja auch dann jetzt auf einmal Stimmen in Norwegen laut werden, dass sie vielleicht gar nicht Königin werden soll. Mhm. Vielleicht hat sie das ja alles gar nicht gemacht, aber allein diese Spekulation, dieser Verdacht reicht, dass die Menschen sagen, oh, ist das wirklich unsere Königin? Wollen wir die als Königin haben? Und dieses, ja, dieses perfekte Bild der Königsfamilie kriegt halt eben gerade Risse. Und genau das macht diesen Fall so unglaublich brisant. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Wir werden natürlich alle weiteren Entwicklungen für euch verfolgen und berichten euch natürlich davon, sobald es Neuigkeiten gibt.
Genau, so machen wir das. Also spätestens im Januar wird es wahrscheinlich die nächste Marius-Folge geben. Und bis dahin, wenn ihr was seht oder irgendwie da noch weitere Punkte habt, die euch in den nächsten Wochen, Monaten auffallen, gern her damit. Wir freuen uns immer riesig. Das ist, ihr seid ja mit unsere Hilfe, wie oft ihr uns irgendwas schickt und so. Das ist ganz toll. Deswegen auch in diesem Fall natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.